Die Radio Wissen. Update.
Der Terrorverdächtige Jabba al-Bakr hat sich gestern Abend in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig selbst das Leben genommen.
Das sagt Sachsens Justizminister Sebastian Gemko auf einer Pressekonferenz, auf der sich die sächsischen Behörden heute Mittag erklärt haben.
Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber leider geschehen. Obwohl wir nach dem jetzigen Stand alles Mögliche getan haben, um das zu verhindern.
Das ist unser erstes Thema im Update heute mit Britta Wagner.
Update.
Der Leiter der Leipziger Justizvollzugsanstalt Rolf Jakob hat auf der Pressekonferenz die Abläufe seit der Aufnahme des Terrorverdächtigen in seinem Gefängnis detailliert geschildert. Als Jabba al-Bakr dorthin kam, gaben die Ermittlungsbehörden die Warnung mit, er könne suizidgefährdet sein und habe auch einen Hungerstreik angekündigt. Aber in der JVA Leipzig kamen sie zu der Einschätzung, dass bei dem Mann keine akute Suizidgefahr bestand. Er sei ruhig gewesen und habe keine emotionalen Ausfälle gezeigt.
Aus seinem Verhalten und gibt es natürlich langjährige vollzugliche Erfahrungen von den Bediensteten, die dort in dieser Zugangsstation arbeiten, gab es jetzt keine Hinweise auf eine akute Suizidgefährdung.
Trotzdem sei al-Bakr alle 15 Minuten kontrolliert worden. Eine dauernde Videoüberwachung war nicht möglich, weil so etwas nach sächsischem Recht nicht zulässig ist. Der JVA-Chef sagt, später habe eine Psychologin ein langes Gespräch mit dem 22-Jährigen geführt, wobei sie auch von einem Dolmetscher unterstützt wurde. Dabei habe al-Bakr durchaus Fragen über die Zukunft gestellt, sich nach Konsequenzen seines Verhaltens für die Haft erkundigt.
Es ist dann von der Psychologin nach diesem sehr ausführlichen Gespräch eingeschätzt worden, dass eine akute Suizidgefahr nicht besteht. Und sie dem Abteilungsteam vorgeschlagen hat, doch die Kontrollfristen von 15 Minuten auf 30 Minuten zu erhöhen.
Um 19.45 Uhr habe eine Gefängnismitarbeiterin dann aber bei einem zusätzlichen Kontrollgang entdeckt, dass sich der 22-Jährige in einem Zwischengitter in seiner Zelle mit seinem Hemd erhängt hatte. Das Zwischengitter verteidigt der JVA-Chef, weil al-Bakr auch als Gefahr galt.
Er war auch als F-Fremdgefährden, so nennt man das im Justizvollzug, also auch als mögliche Gefahr mit eingeschätzt worden. Deswegen muss man immer beide Seiten sehen. Man muss einerseits gucken, dass ihm persönlich nichts passiert. Andererseits muss man auch schauen, dass Mitgefangenen oder dem Personal nichts passiert.
Außerdem weist Jakob auch zurück, dass eine Suizidgefahr klar war, weil der Gefangene in seiner Zelle eine Lampe heruntergerissen hatte und an einer Steckdose zugange war. Das sei eher als Vandalismus gedeutet worden, nicht als Anzeichen für einen bevorstehenden Suizid. Diese Erklärungen der sächsischen Behörden reichen vielen nicht aus, auch nicht dem sächsischen Vizeministerpräsidenten Martin Dullig.
Es kann nicht sein, dass ein solcher Mann behandelt wird wie ein Kleinkrimineller. Hier sind noch Fehlurteile anscheinend im Vorfeld passiert. Einer, der verdächtigt wird, sich selber in die Luft zu sprengen und das Leben tausender von Opfern mit in Kauf zu nehmen, bei dem ist doch die Frage nach Selbstmordgedanken geklärt.
Auch aus der Bundespolitik kommt viel Kritik. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagt, Kontrollgänge von 30 Minuten seien zu wenig gewesen. Es hätte eine ständige Sitzwache geben müssen. Das sächsische Justizministerium hat diese Kritik offenbar gehört. Eine Sitzwache, wie sie Bosbach gefordert hat, gibt es jetzt vor der Zelle des zweiten Verdächtigen, der in Dresden in Haft sitzt. Das ist der Mann, der in Chemnitz die Wohnung gemietet hatte, in dem der Sprengstoff gefunden wurde. Er gilt als Mittäter. Die Ermittlungen zu den Anschlagsplanungen liegen inzwischen nicht mehr bei der sächsischen Justiz, sondern beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Der hat sich bisher noch nicht zu dem Fall geäußert.
Was sonst noch wichtig war?
Das Bundesverfassungsgericht hat das umstrittene Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada nicht gestoppt. Die Richter lehnten mehrere Eilträge von CETA-Gegnern ab. Für die Massenklage hatten rund 200.000 Bürger ihre Unterschrift abgegeben. Die Verfassungsrichter haben nicht darüber entschieden, ob CETA verfassungswidrig ist. Darum soll es erst in einem späteren Verfahren gehen. Heute mussten sie entscheiden, ob es schlimmere Folgen hätte, CETA zu stoppen oder CETA vorläufig in Kraft treten zu lassen. Dabei sahen die Verfassungsrichter mehr Risiken durch einen Stopp, sagt Gerichtspräsident Andreas Voskuhle.
Die zu erwartende Einbuße an Verlässlichkeit sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch der Europäischen Union insgesamt könnte sich dauerhaft negativ auf den Handlungs- und Entscheidungsspielraum aller europäischen Akteure bei der Gestaltung der globalen Handelsbeziehungen auswirken.
Deswegen darf die Bundesregierung CETA zustimmen, aber mit Bedingungen. Eine davon, die Regierung muss juristisch dafür sorgen, dass Deutschland notfalls auch wieder aus dem Handelsabkommen aussteigen darf, wenn zum Beispiel eine Gerichtsentscheidung kommt, dass CETA verfassungswidrig ist. Die Kläger sind zufrieden, sagt Marianne Grimmenstein.
Ich freue mich. 70% Erfolg. Ich meine, 100% ist fast nie zu schaffen. Dass die Bundesregierung viel Auflagen bekommen hat, das ist eine ganz tolle Sache. Also mehr konnte man wirklich vom Bundesverfassungsgericht nicht erwarten.
Aber auch die Bundesregierung sieht sich bestätigt. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagt, die Auflagen seien entweder schon erfüllt oder die Bundesregierung werde sie schnell umsetzen. Er ist zufrieden, dass es mit CETA weitergehen kann.
Wenn Europa mit Kanada nicht klar käme, das wäre schon ein schwieriges Signal in die Welt. Mit welcher Region sonst in der Welt verbindet sich so viel Gemeinsamkeit wie mit Kanada? Und deswegen freue ich mich, dass wir einen großen Schritt dahin gehen, der Globalisierung endlich Regeln zu geben. Darum geht es nämlich.
Linksfraktionschefin Sarah Wagenknecht stellt dagegen in Frage, ob sich die Auflagen wirklich so leicht umsetzen lassen. Vor allem in so kurzer Zeit bis zum EU-Ministertreffen nächsten Dienstag. Da soll auf europäischer Seite endgültig grünes Licht gegeben werden, damit das CETA-Abkommen in 2 Wochen auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden kann. Bei der UNO ist jetzt offiziell beschlossen, wer Ban Ki-moon als neuer UNO-Generalsekretär nachfolgt, wenn Ban sein Amt zum Jahresende abgibt, nach 10 Jahren an der Spitze der UNO. Die Vollversammlung hat dem Portugiesen Antonio Guterres ihre Zustimmung gegeben. Er war letzte Woche schon vom UNO-Sicherheitsrat einstimmig für den Posten nominiert worden. Guterres war früher Regierungschef in Portugal und auch schon mal Flüchtlingskommissar für die UNO. Beim Literaturnobelpreis gibt es dieses Jahr eine kleine Überraschung. Er geht nämlich zum ersten Mal an einen Musiker.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum bekommt den Literaturnobelpreis ein Musiker und kein Autor?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Aber die Antwort darauf hat das Nobelpreiskomitee nicht im Wind verwehen lassen. Die Sprecherin des Komitees lobt an Bob Dylan, dass er ein großer Poet ist, mit einem Gefühl für Reime und Refrains, siehe Blowing in the Wind. Außerdem sagt sie, dass Poesie schon früher in der Menschheitsgeschichte nicht nur zum Lesen gedacht war.
If you look back, you discover Homer.
Wenn man weit zurückschaut, findet man Homer und Sappho. Sie haben poetische Texte geschrieben, die zum Zuhören gedacht waren, zu einer Aufführung, oft mit Instrumenten. Mit Bob Dylan ist es dasselbe.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Viele Bob Dylan-Fans posten in sozialen Netzwerken Songtexte. Da wir die leider nicht so gut rüberbringen können wie der Meister selbst, reden wir lieber darüber, was sonst noch so gepostet wurde. Leonid Litvinenko schreibt auf Facebook, das, was Bob Dylan geschaffen hat, was für einen Einfluss seine Lieder samt seiner Lyrik auf mehr als nur eine Generation hatten und haben, kann man kaum in passende Worte fassen. Eine wundervolle Entscheidung. Peter Klaus stimmt zu. So viel Verstand habe ich dem Nobelpreisgremium gar nicht zugetraut. Meinen Glückwunsch. Anush twittert, Schrammel, Jaul, Nöl, aber geile Lyrics. Auch Timo Lokoschat freut sich. Ein Nobelpreisträger, den man nicht erst verschämt googeln muss. Einige sind nicht so ganz einverstanden mit der Wahl, zum Beispiel Peter Jochum. Er twittert, gab es eigentlich keine Schriftsteller, die den Preis so richtig wirklich verdient hätten. Klaus Ast postet und im Hintergrund hört man das Splittern der Bob Dylan-Plattensammlung von Haruki Murakami. Es gibt aber auch Kritik daran, dass bei den Nobelpreisen dieses Jahr die Frauen komplett leer ausgegangen sind. Magdalena Liedl twittert, Frauen haben also dieses Jahr nichts geschrieben und nichts erforscht. Und Lea Kamm schreibt, kein Nobelpreis für Frauen dieses Jahr. Oh, the times, they ain't a-changin'.
Was noch wichtig wird.
Um 21 Uhr bekommt auch Frankreich sein erstes TV-Duell um die Präsidentschaftswahl, die nächsten Mai stattfindet. Allerdings duellieren sich dabei erstmal nur die Bewerber der Konservativen. Insgesamt treten im Fernsehduell 7 Kandidaten an. Wirkliche Chancen werden aber nur 2 von ihnen eingeräumt. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, der sehr laut und mit markigen Worten Wahlkampf macht. Noch vor ihm in den Umfragen liegt aber Ex-Premier Alain Juppé, der eher ruhigere Töne anschlägt. Ende November wollen die französischen Konservativen dann ihren Präsidentschaftskandidaten küren.
Und sonst in der Welt?
Thailands König Bhumibol ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der Königspalast in der Hauptstadt Bangkok mit. Bhumibol war seit 1946 König von Thailand und damit der am längsten regierende Monarch der Welt. Bhumibols Tod könnte in Thailand zu Problemen führen. Zwar haben Thailands Monarchen auf dem Papier keine politische Macht, seitdem die absolute Monarchie vor über 80 Jahren abgeschafft wurde, aber Thailands Demokratie ist wackelig. Immer wieder kommt es zu blutigen Straßenschlachten. In den letzten 10 Jahren versuchte das Militär zweimal zu putschen. Der König galt bis zuletzt als stabile Instanz in dem Land. Bhumibol war sehr beliebt bei den Thailändern, von vielen wurde er verehrt. Ob diese Verehrung auch auf seinen Sohn und Nachfolger übergehen wird, ist noch nicht sicher. Der Comicstar Wonder Woman wird offiziell UNO-Botschafterin. Wie die Vereinten Nationen in New York mitteilten, soll sie sich für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen. Eine Zeremonie ist für übernächste Woche geplant, zum Auftakt einer neuen Kampagne für Geschlechtergerechtigkeit. Das ist eines der großen Ziele der Vereinten Nationen. Weil Wonder Woman nicht persönlich teilnehmen kann, wird ihre Verlagschefin sie bei der Ernennung vertreten. Die Firma sponsert die Kampagne für ein Jahr lang. Wonder Woman gehört zu den ältesten Superhelden. Es gibt sie schon seit Anfang der 40er Jahre. Ihr Erfinder war davon überzeugt, dass Frauen moralisch überlegen sind. Zuerst Essen bestellen und dann Platz nehmen. Das ist der neue Slogan einer IKEA-Kantine im chinesischen Shanghai. Denn hier kommen nicht nur Leute hin, um Möbel zu kaufen. Jeden Dienstag und Donnerstag pilgern alleinstehende chinesische Senioren zu der Filiale, um Freunde zu treffen und vielleicht sogar einen neuen Partner für den Lebensabend zu finden. Die Kantine ist für die älteren Damen und Herren besonders attraktiv, weil es hier kostenlosen Kaffee gibt und der Laden gut zu erreichen ist. Dem Möbelhändler aber gefällt das gar nicht, denn die Senioren wären laut und würden stundenlang die Tische besetzen. Andere Gäste hätten kaum Platz. Deshalb macht der Betreiber der Filiale den Senioren jetzt einen Strich durch die Rechnung. Wer in Zukunft im Restaurant Platz nehmen möchte, muss erst etwas zu essen kaufen.
Wissensnachrichten.
Die Welt wird immer dicker. Die Schuld dafür sieht die Weltgesundheitsorganisation auch bei zuckerhaltigen Limos und hat deswegen gerade die Empfehlung herausgegeben, Steuern einzuführen. Die sollen die Preise für Cola und Co. um mindestens 20% erhöhen. Getränkehersteller finden das natürlich gar nicht gut und versuchen, die Pläne zu torpedieren. Gleichzeitig spenden sie aber auch große Summen an Gesundheitsorganisationen. Das zeigt eine neue Studie der Boston University. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Was ist da los?
Ja, konkret geht es da um die Getränke-Giganten Coca-Cola und Pepsi. Die haben in den letzten 5 Jahren ziemlich große Summen an verschiedene Gesundheitsorganisationen gespendet. Die Infos haben die Forscher aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel Nachrichtenartikel, Zeitungsarchive, aus der medizinischen Literatur und von den Konzernen selbst. Und diese Infos zeigen, fast 100 Organisationen haben Geld von Coca-Cola und Pepsi bekommen. Im Schnitt konnten die Forscher nachweisen, dass Coca-Cola zwischen 2011 und 2014 rund 6 Millionen Dollar pro Jahr gespendet hat, Pepsi ungefähr 3 Millionen. Aber möglicherweise waren es sogar noch mehr.
Aber warum spenden Coca-Cola und Pepsi überhaupt an die Gesundheitsorganisation?
Ja, zum einen sieht das natürlich besser aus, so als seien diese Konzerne Teil der Lösung und nicht des Problems. Aber die Bostoner Forscher vermuten, dass dahinter was anderes steckt, nämlich Lobbyarbeit.
Das heißt, die wollen also die Organisationen dazu bringen, dass sie sagen, Limo ist gar nicht so schlimm?
Ja, genau. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Frühere Untersuchungen haben schon angedeutet, dass die Spenden nicht so ganz uneigennützig sind. Zum Beispiel die Organisation Save the Children, die hatte sich eigentlich immer für eine Zuckersteuer eingesetzt. Aber dann 2010 hat sie dann plötzlich damit aufgehört. Und kurz vorher hatte sie eine Spende von 5 Millionen Dollar von Coca-Cola gekriegt.
Das heißt, die haben sich kaufen lassen?
Kann man schon so sagen, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für alle dieser Organisationen gilt, aber bei manchen hat das sicherlich geklappt im Sinne von Coca-Cola und Pepsi. Für die Gesundheitsorganisation ist es auf jeden Fall ein riesiger Interessenkonflikt und die Forscher schreiben auch, konsequenterweise sollten die ganz auf diese Spenden verzichten und sich andere Geldquellen suchen.
Viel Geld spenden, das könnten reiche Kinder auch machen und dann auf sozialen Netzwerken posten oder halt doch Schnappschüsse von Daddys Privatjet und die Magnumflasche Champagner zum 16.
Ja, und damit sie das in Zukunft auch ohne Neider tun können, soll es ein eigenes Netzwerk geben. Das heißt kreativerweise Rich Kids und kostet 1.000 US-Dollar Gebühr pro Monat.
Na, das ist ja ein Schnäppchen.
Geht, oder?
Ja.
Bescheiden geben die Macher laut Golem.de zu Protokoll, wenn dir das zu viel Geld ist, dann ist das sowieso nichts für dich. Schön auch der Werbespruch der Seite, reich zu sein ist langweilig, wenn es niemand sieht. Es gibt aber auch eine etwas seltsame Seite dieses Netzwerks. Jeder kann sich anmelden, auch ohne 1.000 Dollar zu bezahlen, aber dann darf man nur gucken, nicht posten.
Passt auch, passt auch.
Und auf Facebook und Instagram gibt es auch schon eine Gruppe, in denen sich Kinder gegenseitig zeigen können, wie reich ihre Eltern sind, etwa die Rich Kids auf Instagram.
Rich Kids, davon gibt es auch in München sicher auch ein paar und seit neuestem auch die Kräuseljagdspinne.
Die Forscher der Zoologischen Staatssammlung München haben sich zum Ziel gesetzt, alle Tiere in Bayern zu erfassen und ihre DNA in eine Bibliothek zu speisen. Dafür haben sie jetzt den Gencode zweier Spinnenarten entschlüsselt, die eigentlich aus dem Mittelmeerraum kommen. Die Kräuseljagdspinne sieht ein bisschen gefährlich aus, so ein bisschen wie eine Tarantel mit langen Beinen und so.
Ist die auch so gefährlich wie die Tarantel?
Nee, ist sie zum Glück nicht. Die ist nicht aggressiv und wenn man von ihr gebissen wird, dann tut es auch nicht weh. Am Mittelmeer lebt sie gern im Wald, in München ist sie aber eher in Gebäuden zu finden. Dann gibt es noch die Mildes Dorffingerspinne, die ist schon etwas unangenehmer. Auch die kommt aus südlicheren Gefilden und ist Richtung Norden gewandert und seit neuestem eben auch in Deutschland heimisch. Wenn die zubeißt, dann fühlt sich das an wie ein Bienenstich. Und die Forscher sagen, in Zukunft wird es immer mehr solche tierischen Einwanderer geben, wenn bei uns die Temperaturen steigen.
Danke, Jenny.
Wetter.
In den meisten Teilen von Deutschland hängen zwar weiterhin Wolken am Himmel, es regnet heute aber nicht mehr. Nur noch in der Mitte und im Osten können ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Morgen ist es dann teilweise bewölkt, es bleibt aber trocken. Mit 10 bis 15 Grad wird es auch etwas wärmer als heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.